Der erste Schritt natürlich ist immer der schwierigste. Und man fängt dann an zum Aussortieren und man kann nicht immer alles gleich loslassen, weil an vielen Dingen einfach eine gewisse Erinnerung hängt oder ein gewisser Geldwert hängt oder man einfach glaubt, man braucht es noch für Situation. Und dann vergehen, sagen wir mal, 1-2 Jahre und man ist dann bereit, noch einmal loszulassen.
Dein Leben, deine Persönlichkeit. Und heute dein Leben, deine Ordnung. Und wie du da erstens mal das Chaos bewältigst und zweitens danach auch noch die Ordnung beibehalten kannst, das erfahren wir heute von Ordnungsprofi und Obfrau vom Berufsverband der Ordnungsberater Österreichs, Olivia Ruderes. Schön, dass du da bist bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und danke gleich einmal ganz persönlich, dass du eines meiner Lieblingsthemen mitgebracht hast. Ich bin ja leidenschaftliche Ordnungsmacherin und freue mich schon sehr auf deinen professionellen Input heute. Jetzt werden wir von dir auch noch erfahren, warum viel tun oft nicht viel hilft, wie nachhaltig Aufräumen sein kann und warum bei dir, Olivia, zum Beispiel, man sich das Müllentsorgen sparen kann. Zu dem kommen wir noch, aber vorab einmal, wie geht's dir?
Ja, eigentlich ganz gut, danke. Bisschen nervös, aber das wird schon. Ja,
dann steigen wir gleich einmal ein in dein Gebiet, wo du dich pudelwohl fühlst. Wie schaut's denn, einmal eine persönliche Frage, bei einem Ordnungsprofi wie dir zu Hause aus?
Also meine Freunde sagen immer, bei mir liegt einfach nichts rum. Und wenn Besuch kommt, dann, also unangekündigter Besuch, ist das immer in Ordnung. Und wenn angekündigter Besuch kommt, dann kann ich 5 bis 10 Minuten vorher anfangen und alle letzten Sachen wegräumen.
Super, manche müssen 5 bis 10 Wochen vorher anfangen. Deswegen auch heute unser Titel von der aktuellen Folge, Alles in Ordnung. So machst du Platz für dein neues Leben. Weil ich glaube, wenn die Olivia jemand fragt, alles in Ordnung, kriegt er natürlich eine andere Antwort, weil du was anderes darunter verstehst. Für alle, die den Podcast schon länger verfolgen und sich denken, Ordnungsprofi hatten wir noch nie, das stimmt, denn die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark, die ja diesen Podcast ins Leben gerufen hat, hat eben seit, ich glaube Sommer 2024 oder Herbst 2024?
1. November.
Seit 1. November, ganz frisch, seit 1. November 2024 eine neue Berufsmethode aufgenommen und das ist der Aufräumcoach. Beratung privater Haushalte zum Aussortieren nicht gebrauchter Güter. Kann man jederzeit gerne nachlesen in der Fachgruppe. Liebe Olivia, du bist als Ordnungsprofi eben ein solcher Aufräumcoach. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das anzubieten?
Ja, das war ganz spannend. Ich bin 2017 aus dem Ausland nach Hause gekommen und habe mir überlegt, was möchte ich gern beruflich weitermachen. Ich war vorher eher im Gastgewerbe unterwegs und habe gewusst, okay, ich möchte eigentlich nicht mehr am Wochenende arbeiten oder an den Feiertagen arbeiten. Habe überlegt, wie kann ich meine ganzen Erfahrungen kombinieren und war eben als Reiseleitung, habe ich gearbeitet viele Jahre. Dementsprechend habe ich nur aus 2 Koffern gelebt und war regelmäßig dabei eben aussortieren, weil ich alle 6 Monate das Zielgebiet gewechselt habe. Und das war irgendwie so dann ausschlaggebend zu sagen, okay, meine Erfahrung ist zu wissen, was brauche ich für mich und für meine Zukunft. Ich kann aussortieren, diesen Entscheidungsmuskel habe ich sehr gut trainiert. Und eine Wohlfühl zu Hause war mir immer wichtig, auch wenn ich nur 6 Monate wo gelebt habe. Und das kann ich doch eigentlich ganz gut vermitteln.
Wie arbeitest du da mit dem Kunden? Also wie läuft das ab? Wie geht das vonstatten? Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, ganz klar. Die Kunden müssen wir natürlich in erster Linie mal kontaktieren. Es kommt dann in der Regel zu einem Telefonanruf, wo wir dann ganz konkret darüber sprechen, was die Problemzonen sind, wo die Schwierigkeiten sind. Und je nachdem, das ist natürlich alles sehr unterschiedlich, je nachdem, wie dann das Zuhause ist, von der Größe her, von der Lebensgemeinschaft her, wie der Ablauf ist, die Routinen, wie sehr, dass die Kunden eingespannt sind in der Arbeit, schauen wir dann einfach von dort weg, wie wir die optimale Lösung dann finden können.
Muss der Kunde von sich aus selber kommen oder machst du das auch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gern meiner Schwester die Olivia schenken, weil bei der daheim wäre das notwendig?
Das ist so ein netter Gedanke. Ich kann mir wieder glauben, es funktioniert, das tut es aber nicht.
Okay, alles klar. Also für alle, die jetzt diesen Gedanken schon gehackt haben, wieder verwerfen. Was passiert denn jetzt, wenn der Kunde dich gebucht hat beim allerersten Termin?
Also ich komme mal vor Ort hin, beziehungsweise im Vorfeld gibt es in der Regel ein Gespräch, beziehungsweise gibt es von mir einen Zugangs, einen Zugang zu meiner Webseite, wo der Kunde sich im Vorfeld schon informieren kann. Es gibt dort ein PDF zum Runterladen, es gibt Vision und Ziel zum Ausfüllen, also wirklich als vorbereitende Arbeit vor unserem ersten Termin. Und wenn ich dann vor Ort bin, dann besprechen wir Vision und Ziel, was der Grundbaustein ist für die ganze gemeinsame Zusammenarbeit, mhm. was so viel bedeutet. Der Kunde muss sich im Vorfeld überlegen, wo will er überhaupt hin, wie soll sein Zuhause ausschauen, was für Gefühle sollen die Räume auslösen. Und von dort weg versuchen wir dann in die Umsetzung zu kommen.
Das ist ja doch schon eine sehr ausgiebige Vorbereitung darauf. Das heißt, tut sich da schon einiges auch im Kunden selber.
Genau, in der Regel ist der Kunde einen gewissen Leidensweg schon durchgegangen, meistens über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte, kommt immer darauf an, was die Ursache halt ist, wie das zustande gekommen ist. Es kann sein durch einen Todesfall, es kann sein, dass die Kinder ausgezogen sind und nur mehr sporadisch nach Hause kommen. Es kann sein, dass man sie verkleinern muss von einem großen Haus in eine kleine Wohnung. Also es gibt einfach verschiedene Gründe, warum man Ordnung schaffen will und das einfach dadurch die Menge nicht mehr alleine schafft. Und das klären wir halt im Vorhinein. Und mir ist immer ganz wichtig zu wissen, was für Gefühl die Räume auslösen sollen, weil darauf kann man dann ganz gezielt hinarbeiten.
Mhm. Mit welcher Methode arbeitest du jetzt? Gibt es da unterschiedliche Methoden beim Aufräumen, beim Ordnungsprofi sein?
Sicher, jeder Aufräumcoach hat seine eigene Methode. Mhm. Ich arbeite nach der KonMari-Methode, bin KonMari-zertifiziert. Und die KonMari-Methode sagt, dass wir nach Kategorien aufräumen statt nach Räumen. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und was es also in der Regel auch sehr einfach macht, was es also einfach runterbricht auf Kategorien. Und es gibt zig Kategorien. Also ich habe auf meiner Checkliste weit über 400 verschiedene Kategorien. Und 400.
Wirklich?
Ja, genau. 400, also weit über 400 Kategorien. Und das macht es relativ simpel, weil es die Überforderung einfach nimmt. Mhm. Und man sich einfach nur auf eine Kategorie fokussiert. Und erst wenn man, also das Beste, die KonMari-Methode besagt, man konzentriert sich auf eine Kategorie. Und aus dieser Kategorie sammelt man alles zusammen. Dann legt man sich alles vor sich hin. Dann hat man einen guten Überblick über seinen ganzen Besitz innerhalb dieser Kategorie. Und dann ist mein Zugang, dass man sagt, man entscheidet nach Bauchgefühl. Das heißt, im Inneren hat man ganz gutes Gefühl, was man behalten will und was nicht. Und manchmal hat man dann, kommen so Gefühle auf wie, na, das könnte ich noch brauchen, das war so teuer. Also gewisse Ausreden, etwas nicht auszusortieren, obwohl das Bauchgefühl schon dagegen ist. Und dann würde ich einfach vernunftsbasierte Entscheidungen treffen.
Wie ist jetzt das Verhältnis vernunfts- und bauchgefühlsbasierte Entscheidungen beim Aussortieren?
Das ist ganz unterschiedlich, je mhm. nachdem, in was für einen Flow-Zustand, dass die Kunden reinkommen. Das ist eigentlich mein Hauptziel, wenn ich beim Kunden vor Ort bin. Wir suchen uns eine Kategorie raus und ich arbeite dem Kunden so weit zu und wieder weg, dass der Kunde wirklich die ganze Zeit fokussiert Entscheidungen treffen kann. Und da wirklich reinkommt in dieses Bauchgefühl, was brauche ich, und immer im Hinterkopf eben hat seine Vision und seine Ziele, die er sich gesetzt hat und daraufhin dann seine Entscheidungen trifft.
Wenn der jetzt schon, so wie du das gerade gesagt hast, im Flow ist mhm. beim Entscheidungen treffen, das ist ja gut. Manche brauchen ja ein bisschen, bis sie in diesen Zustand kommen, sprich, die sind noch in diesem Stadium, ich tue mich schwer beim Loslassen. Wie gehst du dann an die Sache heran?
Also grundsätzlich zwinge ich natürlich niemanden, etwas auszusortieren. Das wäre definitiv der falsche Zugang. Mhm. In erster Linie. Wichtig ist, dass die Person die Erkenntnis immer selber hat, was sie benötigt und was nicht. Wenn man dann aber beim Durchsortieren einfach merkt, dass es sich extrem schwer tut beim Aussortieren, dann kann man durchaus vernunftbasierte Entscheidungen treffen, wenn es mit dem Bauchgefühl nicht geht, und dann kommen einfach gewisse Fragetechniken zur Hilfe. Also ich habe in erster Linie habe ich K.O.-Kriterien. Das sind, wenn wir bei der Wäsche sind zum Beispiel, Wäsche, die, keine Ahnung, wo die Flecken nicht mehr rausgehen, wo Löcher drinnen sind, also so ganz klassische Sachen, wo man sagt, okay, das würde man eigentlich wirklich mehr anziehen. Also alles, was den Mindeststandard unterbietet.
Ja, da kann man ja noch sagen, das kann man ja noch als Arbeitskleidung verwenden.
Genau. Und das habe ich ja auch schon gehabt, wo man dann irgendwie am Ende noch 20 T-Shirts hat, wo man die nur in Garten zur Gartenarbeit anzieht. Und dann kommt da eben der nächste Schritt und dann sagt man, okay, was ist dein Verhalten? Wie oft gehst du wirklich in den Garten?
Einmal im Jahr.
Zum Beispiel, ja. Oder wenn du, keine Ahnung, in der Küche stehst und du kochst und denkst, jetzt musst du schnell rausgehen, irgendwie frische Kräuter zupfen, dann gehst du nicht her und ziehst vorher dein Garten-T-Shirt an, sondern du gehst mit dem raus, was du gerade anhast, beziehungsweise wenn du Zeit hast, gehst auch in den Garten und machst wahrscheinlich genau in dem Outfit, in dem du bist, deinen Garten und gehst ihn nicht vorher umziehen. Das heißt, man überlegt dann einfach, wie hoch, also was sind die Gewohnheiten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und also wirklich, man bricht es dann nochmal komplett runter auf sein Verhalten. Und wenn an das dann immer klarer wird, das kommt dann im Gespräch heraus, dann sagt man, okay, ich brauche vielleicht doch keine 20 T-Shirts für den Garten, es reichen vielleicht einfach 5.
Also Olivia Ruderes überredet niemanden und zwingt niemanden und gleichzeitig hinterfragt sie schon sehr auch die wahrscheinlich extrem kreativen Ausreden der Klienten und Klientinnen, gell?
Genau, ich glaube, das ist so mein Hauptjob, einfach wirklich anfangen zu hinterfragen. Manche fühlen sich ausgehorcht, aber ich sage, das ist nicht mein, also mir ist das, jeder kann behalten, was er möchte, aber einfach das Hinterfragen regt an, nachzudenken und seine Gewohnheiten zu überdenken und einfach seine Verhaltensmuster und daraufhin kann man dann einfach noch viel leichter und besser Entscheidungen treffen.
Um noch einmal zu diesen 400 Kategorien zurückzukommen, gibt es da immer eine bestimmte Kategorie, mit der du beginnst oder ist das individuell verschieden?
Also grundsätzlich fange ich immer ganz gern bei der Kleidung an. Die KonMari-Methode sagt, man fängt bei der Kleidung an, dann geht man zu den Büchern, dann Dokumente, dann gibt's Komono, das ist der Überbegriff für die ganzen anderen Gegenstände im Haushalt, wie Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Keller. Und dann ganz zum Schluss kommt Sentimentales. Und in jeder Kategorie gibt's Subkategorien. Also bei deinem Kleiderschrank kann man natürlich einmal alles, die ganzen Unterteile, also Hosen, Röcke, Strumpfhosen, Unterhosen und so weiter. Dann haben wir die ganzen Oberteile wie Blusen, Pullover, T-Shirts. Also es gibt ganz viele Unterkategorien, auch bei der Unterwäsche. Und dann geht's rein Richtung Sport und Handtaschen und Gürtel und die ganzen Accessoires für Cardigan und Hüte. Also es gibt extrem viele Kategorien. Und
diese Unterkategorien sind bei den 400 schon dabei?
Ganz genau.
Jetzt verstehe ich, wie die zustande kommen. Alles klar.
Genau, also es gibt also extrem viele Unterkategorien, auch im Badezimmer zum Beispiel. Also alles, was Nagelpflege angeht, alles, was Haarpflege, Hautpflege, Zahnpflege. Also es gibt für ganz viele Unterkategorien und das macht es relativ simpel, weil man braucht sich nur einer Kategorie widmen und in dieser Kategorie alles zusammensuchen und dann einfach das vor sich hinlegen und aussortieren. Und dann hat man nicht die Überforderung, dass man so viele verschiedene Sachen sich anschaut.
Verstehe. Jetzt kommt natürlich einiges, allein wenn du schon diese Kategorien und Unterkategorien aufzählst, kommt wahrscheinlich einiges zusammen, das am Ende des Tages dann vor der Haustür steht. Und ist es dann so, dass der Kunde das selbst entsorgt oder nimmst du das mit? Wie gestaltet sich das?
Genau, ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme das mit. Das ist einfach eine der größten Hürden. Es ist zum einen der Zeitaufwand, der aufkommt beim Aussortieren, beim Umräumen, beim schlichten Sortieren. Das ist ja schon das eine, was ein immenser Zeitaufwand ist, aber auch ein Energieaufwand. Und der zweite wäre, das Ganze außer Haus zu bringen. Hauptsächlich deswegen, weil Entscheidungen darauf oft basieren, was anschließend mit den Gegenständen passiert. Also Dinge einfach nur wegschmeißen, in den Müll schmeißen kann man schnell, aber viele haben natürlich ein gutes Herz und wollen, dass damit noch was passiert. Und weil das Wegbringen an verschiedenen Stellen ja auch immens zeitaufwendig ist, habe ich gesagt, ich mache das dann für meinen Kunden und ich nehme alles mit und bringe das Ganze wieder in Umlauf.
Boah, das ist für dich eine schöne Nacharbeit, also sehr ausgiebig auch.
Ja, kommt natürlich drauf an, wie voll mein Auto am Ende des Tages dann ist.
Wie groß ist dein Auto?
Also ich habe ein SUV, da passt sehr viel rein, was gut ist. Also ich arbeite mit den großen Ikea-Säcken, mit den blauen. Da nehme ich immer so 10 bis 15 Stück mit und an manchen Tagen sind halt, also sie 5 bis 8 gefüllt und an manchen Tagen sind alle aufgebraucht und noch extra. Das passt zum Glück alles ins große Auto rein. Muss aber dann natürlich anschließend gut verteilt werden.
Also es kommt wirklich, wirklich viel zusammen und im Endeffekt ist es schon, wenn du das dann auch so verteilst, dann an diverse Stellen sehr nachhaltig, oder? Das Aufräumen.
Genau, also die Dinge kommen einfach wieder in Umlauf, was bedeutet, dass es nicht nur gekauft werden muss und dementsprechend darf sich die Nachfrage dann weniger wird dadurch. Aber im Großen und Ganzen sind einfach viele Dinge, die man aussortiert, einfach nur in einem so guten Zustand, wir haben uns einfach nur satt gesehen. Also die Menschen passen ja extrem gut auf ihre Habseligkeiten und sie sind auch beim Aussortieren einfach immer noch in einem Top-Zustand oder überhaupt neuwertig, ungebraucht, nur eingeschweißt, gibt's auch. Also diese klassischen Fehlkäufe, die man dann einfach auch aussortiert und die einfach wegschmeißen, ist natürlich schwachsinnig.
Wo fährst du mit jetzt so Kleiderspenden, Büchersachen oder anderen Dingen dann eigentlich hin?
Das kommt natürlich immer drauf an, was drinnen ist. Also zum Beispiel alte Handtücher und Bettwäsche bringen ganz gerne ins Tierheim. Ich habe zum Beispiel die 7. Tags Adventistenkirche in Bruck, die sammelt Kleiderspenden, die verpacken die in den Bananenkisten und bringen die an Grenzgebiete zum Beispiel oder werden abgeholt. Aber auch andere Sachen wie alles, was aus dem Badezimmer kommt, Lebensmittel, Putzmittel und so weiter, kann man super an diverse Einrichtungen spenden, wie zum Beispiel Frauenhäuser oder Notunterkunftsstellen und so weiter.
Also sehr das kreativ.
Gibt viele Möglichkeiten. Oder Lebensmittelspenden gibt es auch in Graz, ein super Laden von Vinzi, wo man Lebensmittel spenden kann. Und ja, gibt's Kindergärten, darf man nicht vergessen, Schulen. Also ich habe zum Beispiel von einem Kunden, die haben ganz viele Ordner aussortiert, massig. Also über 20 Ordner mitgenommen. Wo spendet man Ordner? Dann habe ich beim Gymnasium angerufen. Die waren natürlich heilfroh, dass ich denen da 20 Ordner vorbeibracht habe.
Super, sehr gut. Bücher sind auch so ein Klassiker.
Genau, Bücherstellen sind jetzt inzwischen nicht mehr so unbekannt. Es gibt immer diese freien Bücherregale, wo man Bücher reinstellen kann. Ich habe allerdings bei einem Kunden, der hat einmal über 5000 Bücher gehabt. Und beim Aussortieren habe ich dann ungefähr 2000 Bücher mitgenommen, was eine immense Arbeit war, das zu schleppen natürlich, weil es echt schwer ist.
So ein Fitnesstraining, ja. Die sind richtig schwer.
Ich bin damit einfach zur Zentrale gefahren, in Graz unten zur Bücherei, habe das dort abgegeben.
Was ich mir auch so abgeschaut habe von den Ordnungsprofis, ist diese Geschenkebox, dass man Dinge, die schön sind, bei sich selbst noch behält in einer Box und dann bei Bedarf, Geburtstagen etc. dann weiterschenkt. Empfiehlst du sowas auch?
Genau, würde ich auf alle Fälle sagen. Also es kommt auf die Situation drauf an, wenn man regelmäßig Geschenke kriegt, die einem nicht so gefallen von einem nahen Verwandten, dann kann man es durchaus einmal ansprechen und sagen danke, aber nein danke. muss man einen höflichen Weg finden, das anzusprechen. Das wäre meine erste Empfehlung. Das zweite ist, wenn man zum Beispiel selbstständig ist und man kriegt dann von seinen Kunden Geschenke, die man irgendwie zwar nett findet, aber nicht braucht oder man die Masse an Schokolade nicht essen kann, will ich es einfach Lebensmittel wirklich spenden und Geschenke, die man weiterschenken würde, mit einem Namen versehen, von wem man es gekriegt hat und eine Geschenkebox einrichten für potenzielle Geschenke und die dann einfach hernehmen, wenn man wo eingeladen ist und man braucht spontan ein Geschenk zum Beispiel.
Und dass der Fall eintritt, dass man das an jemanden weiterschenkt, der das bereits dem geschenkt hat, der es mir geschenkt hat, das wird hoffentlich nie passieren.
Na, da würde ich schauen, dass es von einem Freundeskreis zum anderen ist, also wirklich außerhalb desselben Freundeskreises oder Familienkreises.
Hast du auch so ein paar Kundenbeispiele so aus deiner Arbeit bisher, wo du sagst, das war sehr beeindruckend, da kann man gut nachvollziehen, wie sehr da auch neuer Raum und Platz im Leben wieder frei wird, um zu atmen, um sich zu entfalten?
Ja, absolut. Da habe ich hunderte von Beispielen.
Ist immer schwierig, dort eines oder zwei herauszugreifen, wahrscheinlich, gell?
Also ein Beispiel, was mir extrem gut hängen geblieben ist, ist wirklich schon einige Jahre her, war von einer Kundin, die Schneiderin und sie geht einkaufen, also gern einkaufen. Das Problem ist, dass sie eben Schneiderin ist, unter Anführungszeichen, weil sie dann einfach auch Dinge gekauft, die vielleicht nicht so hochwertig sind oder nicht so perfekt zusammengenäht worden sind von der Produktion her und hat immer gemeint, das macht sie noch. Dann hat sie einen Mann kennengelernt, ist dann zu dem Mann ins Haus gezogen, sie haben ein Kind gekriegt und beim Umzug hat der Mann ihr eine Hütte im Garten gebaut, weil sie so viel Sachen hatte, damit die Sachen in der Hütte untergebracht werden können. Und dann haben wir angefangen, einen Kleiderschrank auszuräumen. Der Mann war dann auch da und hat geholfen, die ganzen Kisten, weil wir gesagt haben, wir holen alles aus einer Kategorie zusammen. Und hat die ganzen Kisten nur von dieser Hütte raufgetragen und haben alle Kleidung aufs Bett geworfen, auf ein Doppelbett. Und der Stapel war dann so hoch, dass wir uns von der einen zur anderen Seite nicht mehr sehen konnten.
Okay.
Bei dem Anblick, und das ist übrigens das Wichtige, warum man aus einer Kategorie alles zusammennimmt, weil bei dem Anblick realisiert man einiges. Mhm. Zum einen, dass man diesen Berg an Wäsche einfach nicht bewältigen kann. Das ist einfach unmöglich. Dann vor allem mit einem kleinen Kind, wann hätte sie Zeit, wirklich da die Sachen anfangen zu schneidern? Also das war auch nicht wirklich absehbar. Und dann sind die Tränen gekommen und dann hat sie gemerkt, okay, so geht das nicht weiter. Das ist einfach zu viel. Und hat angefangen, rigoros auszusortieren. Und ich habe also meine guten 10 bis 15 IKEA-Sackerl mit Kleidung gefüllt. Eine Unmenge an Kleidung, unvorstellbar. Teilweise nur mit Makel drauf, also vom Geschäft mit Preistag und so weiter. Und am Ende hat die Kleidung dann wieder so, also schon sehr knappig, muss man sagen, also für mich zu knappig, aber sie hat zumindest wieder in den Kleiderschrank gepasst und es ist nichts zurück in die Hütte gewandert, was ein Vorteil ist. Und sie wird ziemlich sicher dann noch einmal aussortiert haben zu einem späteren Zeitpunkt, wo sie noch nicht loslassen hat können ausreichend.
Das ist ja manchmal braucht's ja mehrere Etappen. Das heißt, die Begleitung deinerseits, wie schaut die aus? Ist das, Olivia kommt 2-3 Mal und das war's dann? Oder wie schaut so ein Prozess aus beim Aufräumen?
Also sagen wir mal so, der erste Schritt natürlich ist immer der schwierigste. Und man fängt dann an zum Aussortieren und man kann nicht immer alles gleich loslassen, weil an vielen Dingen einfach eine gewisse Erinnerung hängt oder ein gewisser Geldwert hängt oder man einfach glaubt, man braucht es noch für Situation. Und dann vergehen, sagen wir mal, 1-2 Jahre und man ist dann bereit, noch einmal loszulassen. Viele kommen dann einfach noch einmal auf mich zurück, speziell im Online-Kurs, was ich momentan abhalte, sind einfach wieder Kunden von vor über 3 Jahren, weil sie einfach gesagt haben, okay, sie sind jetzt inzwischen umgezogen, es hat sie wieder was getan, sie sind bereit, wieder loszulassen, Themen wieder aufzuarbeiten, was sie beim ersten Mal nicht fertig gemacht haben. Und also es ist wirklich ein stetiger Prozess, der dann zu einer gewissen Optimierung führt, dass man dann einfach zufrieden ist mit seinem Umfeld.
Weil du jetzt auch Sachen angesprochen hast, wo ein sentimentaler Wert dahinter steckt. Darf man gewisse Dinge da, auch wenn man sie nicht mehr braucht, durchaus aufbewahren?
Man darf alles aufbewahren.
Aber gibt es dann auch irgendwie so was Extriges, wo man sagt, das sind die, ganz besonders die Teile, wo man einfach so tolle Erinnerungen damit verknüpft?
Natürlich. Also in vielen Kleiderschränken finden sich irgendwie, keine Ahnung, T-Shirts vom Marathon, die mir mitgelaufen ist in den Anfang 20ern und die Medaillen dazu oder gewisse andere Sachen, die Jacken oder gewisse Kleidung von der eigenen Mutter, die vielleicht verstorben ist. Also man findet die Gegenstände, die sentimental sind, auch immer irgendwie dort, wo die anderen Gegenstände sind. Was aber nicht bedeutet, dass man sie trägt, dass man sie benutzt, sondern sie hängen einfach da, weil sie dort hängen. Man hat einfach keinen vernünftigen Platz gefunden. Und da wäre mein Zugang zu dem Thema, alles was sentimental ist, aus einer Kategorie, nimmt man raus und gibt in eine sentimentale Kiste. Die Kiste kann natürlich variieren von der Größe, aber ich würde mal mit einer mittelgroßen bis großen anfangen, weil man einfach aus den Kategorien in fast jeder Kategorie irgendwas Sentimentales rausziehen kann. Wie bei der Kleidung zum Beispiel, was wir gerade angesprochen, oder bei den Büchern, dass man eigene Schulbücher zum Beispiel da dabei hat oder Schulbücher der eigenen Kinder damit drinnen sind. Oder Gegenstände aus der Küche, die man vielleicht noch aufbewahrt hat, weil man sie vererbt hat von der Oma oder so. Also es aber nicht wirklich benutzt. Ja, also Dinge, die man nicht wirklich benutzt im Haushalt, sind für mich Dinge, die sentimental sind und einfach in eine sentimentale Kiste wandern können. Und am Ende vom ganzen Aufräumprozess kann man sich dann die sentimentale Kiste anschauen, weil dann hat man einfach seinen Entscheidungsmuskel schon so gut trainiert, dass man wirklich weiß, was braucht man, was nicht. Und an vielen Dingen hat man aus sentimentalen Gründen festgehalten, dann werden einfach viele Dinge aufbewahrt. Und man hat aber, weil es verteilt auf den ganzen Wohnraum, sieht man das Ausmaß von den einen sentimentalen, von dieser Erinnerung einfach nicht, weil es einfach überall verteilt ist. Wenn man aber alles, was sentimental ist, zusammennimmt, dann kann man auch da ganz gut aussortieren. Weil wenn zum Beispiel die Hochzeit ein ganz spezieller Anlass war, dann hat man zum Beispiel sein Hochzeitskleid, die Schuhe, man hat die Einladungskarten, man hat die Menükarte, man hat den getrockneten Brautstrauß vielleicht noch oder irgendwelche anderen Sachen. Und diese, wenn man die Menge dann vor sich hinlegt, dann muss man sich auch einmal konkret überlegen oder kann man sich in dem Zug konkret überlegen, brauche ich all die Gegenstände, um mich an einen Tag zu erinnern oder kann ich auch die Gegenstände runter reduzieren auf ein paar wenige und das würde für mich reichen, um mich an den Tag zu erinnern.
Sehr schön. Weil da jetzt auch gerade die Küche dabei war, würde mich ganz kurz auch interessieren, welche Räumlichkeiten sind denn beliebter und welche eher nicht so beliebt oder werden eigentlich komplett missachtet auch beim Aufräumen?
Genau. Am meisten ist wirklich die Kleidung im Schlafzimmer. Dann die Küche und der Keller, das sind so die 3 Hauptkategorien, die man, wenn man sie so rausnimmt, macht. Ansonsten gemieden wird ganz gern das Bad, in der Meinung, man kann das selbst machen, aber dann kommt man dann doch dann oft über die ganzen Kategorien drüber und merkt, okay, man könnte da vielleicht doch das gemeinsam machen im Badezimmer oder was auch gemieden wird, eher so alles, was im Wohnzimmerbereich ist, sprich die ganzen Bücher, CDs, DVDs und diese Also inzwischen ist es ja schon so, dass wir schon recht digital sind und die wenigsten noch einen DVD-Player zu Hause haben oder einen CD-Player. Und trotzdem sammeln sich so 300 CDs und 150 DVDs in den Schränken, die man ja eigentlich, wenn man die man ja eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr brauchen würde, weil die viele sind ja umgestiegen schon auf Cloud-basierte Streaming-Dienste.
Jetzt haben wir einmal ordentlich aussortiert. Mhm. Das Auto von der Olivia ist bummvoll. Und der Rest, der jetzt wieder eingeräumt wird, wie gehst du dann dieses Zurückräumen an? Weil das soll ja dann auch so geordnet sein, dass derjenige diese Ordnung selber beibehalten kann.
Genau, das oberste Ziel ist einfach, dass man es langfristig aufrechterhalten kann. Also zu über detailliert etwas wegzuräumen oder zu kategorisieren oder zu organisieren, ist meistens kontraproduktiv, mhm. weil man erst einmal versuchen muss, da eine gewisse neue Routine zu etablieren und das einfach auch am Anfang sehr anstrengend sein kann, diese Routine zu etablieren. Deswegen soll es nicht zu kompliziert sein. Nehmen wir mal an, wenn es der Kleiderschrank ist, es gibt überall tote Ecken. Also im Kleiderschrank haben wir irgendwie ganz unten ein Fach, wo keine Lade ist zum Beispiel, oder ganz oben, also wo man einfach recht schwer hinkommt. Diese tote Ecken würde man als allererstes befüllen mit Kleidung, die man relativ selten benötigt. Sagen wir mal, man behält sich irgendwas auf, man will vielleicht nochmal schwanger werden, man hat irgendwie die ganze Schwangerschaftskleidung, dann kann man die super in eine Kiste verpacken und in so ein totes Eck schieben, bis man es dann benötigt. Oder man hat die Winterkleidung, die für die Skikleidung zum Beispiel, die man dann wirklich nur braucht zum Skifahren für ein paar Mal im Jahr, die kann man dann auch zum Beispiel da in so eine Kiste packen und einfach in so ein totes Eck dann reinstellen. Die toten Ecken zu befüllen wäre so einmal das Erste, und dann in weiterer Folge würde ich einfach sagen, okay, was sind meine Gewohnheiten, wie oft greife ich wohin, brauche ich Kleider regelmäßig oder ziehe ich Kleider nur zu speziellen Anlässen an, also wirklich auf die Gewohnheiten zu schauen und von dort weg zu sagen, okay, das ist die Menge an Kleidung, die du hast. Du hast 20 Hosen, du hast 15 Pullover und 30 T-Shirts. Das ist das, was mit dem können wir arbeiten. Das ist der Platz, den hast du zur Verfügung. Und dann überlegt man sich ein System. Manche haben die Hosen zum Beispiel immer aufgehängt. Aber das mindert dann den Platz für die ganzen T-Shirts, die man zum Beispiel aufhängen könnte. Also da wird dann einfach gemeinsam überlegt, ob man manche Dinge einfach umstellen kann, ob es dadurch vielleicht leichter wird. Wäre dann die Ordnung aufrechtzuerhalten und ob man dann einfach leichter zu den Kleidungsstücken wieder hinkommt.
Und jeder Kasten ist ja auch wieder anders, ne?
Genau.
Manch einer hat mehr Kleiderstangen, manch einer hat mehr Fächer und Regale. Also das ist ja immer wieder aufs Neue, für dich wahrscheinlich auch spannend, schätze ich mal.
Genau, deswegen gibt es in dem Sinne keine Patentlösung für das Ganze, und dann kommt es immer drauf an, mache ich meine Wäsche selber oder macht es meine Haushälterin. Ah. Das heißt, darauf muss ich auch unbedingt achten, wenn eine Haushälterin ist, die Wäsche macht, die Wäsche bügelt und zusammenlegt oder aufhängt und auch wegräumt, dass man ein System etabliert, was auch für die Haushälterin, oder was im Speziellen in dem Fall sogar für die Haushälterin funktioniert, weil die muss ja dann auch wissen, wo die Sachen hinkommen.
Das stimmt. Was würdest du sagen, Olivia, welche sind denn die positiven Effekte?
Beim Aufräumen lernt man sich selbst kennen. Das ist eigentlich so die Quintessenz aus dem Ganzen. Man lernt sich selbst kennen, indem man permanent sich hinterfragt, was sind meine Gewohnheiten, wie agiere ich, wie mache ich, wie tue ich, und daraufhin einfach meine Gegenstände so trennen kann zwischen was war einmal und was wird noch sein. Und das Alte dann einfach dann auch besser loslassen kann. Wir haben ja einen Entwicklungsprozess, das sieht man ganz gut bei den Büchern. Also Bücher, die uns vielleicht vor 10, 15 Jahren interessiert haben, wo wir dann viele Bücher zu einem Thema gekauft haben, meistens so persönliche Weiterentwicklung oder andere Genres, wie immer, die man vielleicht aber jetzt nicht mehr liest, weil man einfach sagt, man ist über das Thema schon hinausgewachsen, das hat man schon gelernt, man hat schon verinnerlicht. Dann braucht man solche Bücher zum Beispiel nicht mehr aufbehalten. Man kann durchaus Bücher behalten und sagt, man hat da speziell draus gelernt, das ist dann aber schon, grenzt mehr Richtung Erinnerung, als dass man da vielleicht noch einmal reinschaut und das Buch noch einmal liest.
Und künftig holt man sich den Bibliotheksausweis am besten vielleicht.
Absolut, genau.
Abschließend noch, es ist so viel und ich würde mich noch gern so lange mit dir unterhalten, weil es gibt noch 1000 Themen. Ich meine, wir haben 400 Kategorien beim Aufräumen, bitte. Und gleichzeitig gibt's ja von der Olivia auch dementsprechend dann 2 Podcasts. Also das ist heute dein erster und in Kürze kommt ja auch schon dann dein neuer raus. Was ist für dich abschließend jetzt noch einmal so zusammengefasst das Erhebende an deiner Arbeit?
Das Schöne ist einfach, dass Menschen, die die einfach nicht regelmäßig aufräumen, also die Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidungen, dann einfach gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen und dadurch durch das Aussortieren und das Altlasten weggeben einfach so befreit sind im Nachhinein, dass sie Tage später oder Stunden später Nachrichten kriegen. Jetzt habe ich schon 5-mal in mein Büro reingeschaut und ich kann nicht fassen, dass dieses Thema endlich erledigt ist. Also dieses Glücksgefühl, was bei meinen Kunden aufkommt, das beflügelt mich natürlich extrem, da noch intensiver weiterzumachen.
Sehr schön, sehr schön. Und ich habe noch ein Sprichwort gelesen. Wer in der Welt Ordnung schaffen will, gehe am besten durch sein eigenes Haus und nehme am allerbesten die Olivia Ruderes mit. Das können wir nur empfehlen. Also der Aufräumcoach, seit 1. November 2024 eine neue Berufsmethode in der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark. Wer neugierig ist auf die Olivia, wir haben sie auch natürlich in Bildform dann auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram und auf Facebook unter Dein Leben, Deine Persönlichkeit dann natürlich auch anzuschauen. Ja, und jetzt habe ich einfach nur mehr ein riesengroßes Danke an dich zu sagen, dass du unser Leben ein bisschen ordentlicher machst und dafür Ordnung sorgst, und bedanke mich bei dir für das wirklich aufschlussreiche Gespräch. Ordnungsprofi und Obfrau vom Berufsverband der Ordnungsberater Österreichs, Olivia Ruderes.
Dankeschön, war schön, da zu sein.